ja, Schwierigste überstanden, was Corona angeht, so hoffe ich jedenfalls mal, begann der schreckliche Krieg in der Ukraine. Der erste große Angriffskrieg in Europa seit vielen Jahrzehnten, etwas, was viele Menschen in Westeuropa sich gar nicht mehr hätten vorstellen können. Und in Deutschland, da drohen uns nicht nur immer weiter steigende Energiepreise, sondern eine große Energiekrise, vielleicht sogar eine Rezession. Und wir sollen schon jetzt im Sommer möglichst nicht mehr so lange duschen, so haben wir gehört jetzt in der vergangenen Woche. Die Inflation ist hoch, man merkt das nicht nur an der Tankstelle, sondern eigentlich bei jedem Einkauf im Supermarkt. Und man fragt sich, was sind das nur für Zeiten, in denen wir leben momentan? Darüber hinaus stecken wir ja auch drin noch in vielen anderen Problemen, die ja vielleicht jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, weil es eben noch Drängenderes gibt, aber die dennoch ja nicht weg sind. Demografie und Rente zum Beispiel, wie das zusammenpasst, Terror, Clankriminalität, natürlich der Klimawandel, vieles, vieles mehr. Was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Unter Christen hört man angesichts dieser angespannten Gemengelage häufig so Sätze wie vielleicht diesen: Naja, das musste ja irgendwie so kommen. Das ist halt die Endzeit. Oder so schlimm wie jetzt war es ja schon lange nicht mehr, die endzeitlichen Wehen, sie nehmen halt zu, sie werden stärker und stärker, bald kommt das Ende. Bald kommt Jesus bestimmt. Angesichts dieser angespannten Weltlage, da hat das Interesse, so ist jedenfalls mein Eindruck, da hat das Interesse an diesen endzeitlichen Fragen wieder stark zugenommen. Wie ist das eigentlich mit Jesu Wiederkehr? Was dürfen wir hoffen? Was sollen wir hier erwarten? Und vor allen Dingen auch, wie sollen wir denn jetzt noch leben in dieser Zeit, in der wir drinstecken? In meiner letzten Predigtreihe hier in Borken, die ich heute beginnen werde, ja, es ist die letzte, es wird die letzte sein, da wollen wir uns mit dem zweiten Thessalonicher Brief befassen. Den zweiten Thessalonicher Brief, den können wir auch schon mal aufschlagen, wer möchte, wer eine Bibel hat. Vielleicht ein paar Sätze kurz zum Hintergrund. Die Gemeinde in Thessalonich, das war eine junge Gemeinde. Sie war von Paulus selbst gegründet worden. Aber schon wenige Wochen, nachdem er diese Gemeinde gegründet hatte, musste Paulus diese Geschwister ja Hals über Kopf alleine lassen. Er musste Thessalonich verlassen aufgrund von Verfolgung. Und die Geschwister waren sehr schnell auf sich selbst gestellt. Aber dennoch, sie bewährten sich und Paulus lobt sie sehr. Auch im ersten Thessalonicher Brief kann man das lesen, er lobt sie wirklich sehr. Aber diese Geschwister, sie hatten auch eine große Erwartung, dass Christus bald wiederkehren würde. Sie hatten Interesse an diesen Endzeitfragen, das hing natürlich auch mit ihrer schwierigen Lage zusammen. Und so haben eben diese Fragen auch im zweiten Thessalonicher Brief einen ziemlich großen Stellenwert. Ich lese uns jetzt mal als Predigttext 2. Thessalonicher 1, Vers 1 bis 12, also das ganze Kapitel 2. Thessalonicher 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns eurer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das erste Thema, was Paulus hier in diesen ersten Versen anspricht, das ist Gottes Gericht. Es geht hier um Gottes Gericht. Dass Gott dereinst am jüngsten Tag Gericht halten wird, das ist eine christliche Grundüberzeugung. Das steht zum Beispiel geschrieben im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist ein uraltes Glaubensbekenntnis, über 1500 Jahre alt, zu dem sich alle Christen aller Konfessionen bekennen. Da heißt es, von dort wird er kommen, Christus ist gemeint, zu richten die Lebenden und die Toten. Also es ist eine christliche Grundüberzeugung, dass es ein Gericht Gottes geben wird. Und dennoch ist das etwas, was ja nicht so eine wirklich populäre Vorstellung ist. Manche Leute, sie können geradezu in Empörung geraten, wenn man vielleicht vorsichtig darauf hinweist, dass wir alle irgendwie auf Gottes Gericht zugehen. Und selbst dann, wenn wir bei diesem Thema des Gerichts nicht gleich in die Luft gehen vor Empörung, so sind wir doch meistens auch ja, damit zufrieden, dieses Thema eher so ein bisschen am Rande, abseits liegen zu lassen. Paulus? Er macht das nicht so. Hier jedenfalls spricht er davon sehr deutlich, dass Gott richtet. Er spricht davon, und das ist, glaube ich, der Kernsatz, diese Kernaussage hier in diesem Abschnitt, von der möchte ich auch den ganzen Abschnitt her auslegen. Er spricht davon, dass Gott Recht richtet. Vers 5, ne? Gott richtet Recht. Gott richtet Recht. Das ist das Thema. Das ist das Thema dieses Abschnittes und der Predigt, dass Gott Recht richtet. Und von daher ausgehend möchte ich ja so vier Schlussfolgerungen oder vier Gedanken dazu ziehen. Gott richtet Recht. Das erste, Gott richtet Recht. Darum habt Geduld. Darum habt Geduld. Die Thessalonicher lebten, ich habe das schon angedeutet, sie lebten, seit sie Christen geworden waren, in Verfolgung. Ein christliches Leben, ohne angefeindet zu werden, das kannten sie gar nicht. Christ sein und Verfolgung, das war für die Thessalonicher ja wie so zwei Seiten einer Medaille. Man kann es nochmal nachlesen, Apostelgeschichte 17, diese Gründungsgeschichte dieser Gemeinde, da geht das gleich los. Doch für Paulus sind Verfolgung und Bedrängnisse ein Zeichen für Gottes kommendes Gericht. Wir lesen das hier, Vers 4. Darum rühmen wir uns eurer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Jetzt kommt's. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird. Also Paulus sagt, diese Bedrängnisse und Verfolgungen, die ihr erlebt, die sind ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird. Oder ich könnte es auch mal anders formulieren. Ne? Gerade die ungerechte Welt, in der wir leben, erfordert das Gericht Gottes. Gerade in unserer bösen Welt ist Gottes Gericht so eine zwingende Notwendigkeit. Man kann sich auch überlegen, was wäre, wenn es anders wäre. Eine Welt ohne Endabrechnung, eine Welt ohne Gericht Gottes ist eigentlich eine fürchterliche Vorstellung. Denn die Konsequenz wäre, dass alle Kriegstreiber und Despoten, die es so gibt, ohne Konsequenzen davonkommen. Es würde heißen, dass all die Verbrecher und Gewalttäter, die Folterer, die Kinderschänder, was weiß ich, dass sie nie Gerechtigkeit zu spüren bekämen. Und auch im Privaten, wenn wir das mal runterbrechen, vielleicht auf jetzt ja ein bisschen kleineren Maßstab, da würde es heißen, dass diejenigen, die Intrigen spinnen, die andere gegeneinander ausspielen, die das Vertrauen ihrer Mitmenschen missbrauchen, die andere massiv schädigen, dass sie mit ihrem Verhalten einfach so durchkommen und dass sich das lohnt. Es würde auch bedeuten, dass all die Christenverfolger damals in Thessalonich, aber auch heute auf diesem ganzen Globus, dass sie nie zur Rechenschaft gezogen würden. Also so eine Welt ohne Endabrechnung, eine Welt ohne Gericht Gottes, wo wir sagen würden, das ist vielleicht eigentlich doch eine viel gnädigere Vorstellung. Eigentlich ist es eine geradezu grausame Vorstellung. Denn in einer solchen Welt, da hat das Unrecht, da hat die Gewalt, da hat das Töten das letzte Wort. Und ganz in diesem Sinne, so sagt hier der Apostel es, ist auch eure Verfolgung, ist auch das, was ihr jetzt erlebt, liebe Thessalonicher, ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird eines Tages. Aber bis dahin, bis es soweit sein wird, da soll sich der Christ in Geduld üben. Paulus schreibt das hier: Wir rühmen uns, dass ihr alles das erduldet, Vers 4. Anders gesagt, ruft der Apostel hier dazu auf, in dieser Welt, in der ihr alle diese fürchterlichen Dinge erlebt, in der es alle diese fürchterlichen Dinge gibt, da habt Geduld. Habt Geduld. Und ich glaube, dass auch uns das zugerufen wird. Habt Geduld. Auch ihr lieben Christen des 21. Jahrhunderts, habt Geduld. Habt Geduld, wenn ihr miterleben müsst, beispielsweise, wie christliche Werte in unserer Gesellschaft zunehmend marginalisiert werden, wie sie als schräg angesehen werden. Wenn ihr das beobachtet, dann habt Geduld. Wenn ihr mehr und mehr ausgegrenzt werdet, wenn biblische Maßstäbe als intolerant beschimpft werden, dann habt Geduld. Paulus will uns ermuntern. Gott richtet Recht. Also habt Geduld in alledem. Habt Geduld. Aber die Gefahr ist, dass wir in alledem ermüden. Dass wir müde werden. Gerade wenn du dauerhaft in Verfolgung bist, wie das die Thessalonicher erlebt hatten, dann willst du irgendwann nicht mehr. Oder wenn du vielleicht immer und immer wieder gegen den massiven Strom anschwimmen musst, vielleicht an unbiblischen Werten und Vorstellungen, so wie heute, dann kannst du auch müde werden. Dann kannst du kraftlos werden. Und du kommst dir vielleicht vor wie Sisyphus, diese Figur, ne, aus der griechischen Mythologie, die dazu verdammt war, ja so einen schweren Stein, einen steilen Hang hochzuschieben und immer dann, wenn es fast geschafft war, ja, dann sorgte das Gewicht dafür, dass der Stein wieder runterrollte und Sisyphus musste von neuem anfangen. Das ist kein Vorankommen. Vielleicht ist das auch so dein Empfinden, du willst einfach nicht mehr. Es ist ja kein Vorankommen. Und du möchtest am liebsten liegen bleiben und aufgeben. Wie also umgehen mit dieser Gefahr der Ermüdung in diesen Bedrängnissen und Widerständen? Paulus, er lehrt uns hier einen neuen Blick auf die Bedrängnisse, seien es Verfolgungen, wie die Thessalonicher es so existenziell erlebten, oder seien es vielleicht andere Schwierigkeiten, wie wir sie heute eher durchmachen. Eins, was er sagt: Habt Geduld, indem ihr das Schwere als Bewährung für Gottes Reich seht. Habt Geduld, indem ihr das Schwere als Bewährung für Gottes Reich anseht. Geben wir also nicht einfach auf, sondern ja, heben wir mal unseren Blick, schauen wir mal etwas weiter und dann lesen wir, wenn wir über die Situation hinausblicken, das sollen wir tun und wir lesen dann hier: Euch aber, Vers 7, die ihr Bedrängnis leidet, euch aber wird Ruhe gegeben. Also im Moment mag es vielleicht um uns herum toben und brausen. Da mag richtig was los sein. Aber es wird vorübergehen. Es wird vorübergehen, so wie jedes Unwetter vorübergehen wird. Ja, so sicher wie jede Nacht vorübergehen wird und der nächste Tag anbrechen wird, so wird auch das, was uns beschwert, eines Tages uns nicht mehr beschweren. Es wird eines Tages vorüber sein. Und selbst dann, wenn sich das hinzieht, wenn sich das dein ganzes Leben hinzieht, so wissen wir eins: Es kommt die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass uns Ruhe gegeben wird. Die Beschwernis, aber jetzt, die wir jetzt erfahren, ist Bewährung. Gewissermaßen Training für Gottes Reich. Ganz wie Römer 5 es formuliert, wir rühmen uns aber der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Etwas Zweites, was uns Paulus dann mitgibt, also so ein zweiter, neuer Blick auf diese Bedrängnisse. Habt Geduld, indem ihr in allem Schweren Gottes Ehre im Blick behaltet. Habt Geduld, indem ihr in allem Schweren Gottes Ehre im Blick behaltet. Schauen wir mal nur so auf das Vorbild der Thessalonicher. Paulus, er fühlt sich verpflichtet, am Anfang dieses Briefes können wir es lesen, Vers 3, er fühlt sich verpflichtet für die Bewährung, ihr Wachstum und diesen Glauben der Thessalonicher zu danken. Er schreibt ja hier, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Also Paulus wird natürlich nicht von irgendwem gezwungen, aber er sieht das einfach, wie sie ihren Glauben leben und wie sie wachsen. Und er ist begeistert und hat diesen inneren Drang, dafür muss ich danken, weil sie in allem Schweren so sehr Gott und seine Ehre im Blick behalten. Weil sie fokussiert bleiben. Weil sie fokussiert bleiben darauf, auf das, was wichtig ist, auf Gott und in der Nachfolge zu leben. Und etwas Drittes, habt Geduld und werdet durch eure Bedrängnis zum Vorbild für andere. Habt Geduld und werdet durch eure Bedrängnisse zum Vorbild für andere. Auch das sehen wir bei den Thessalonichern. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes. Wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Also diese junge Gemeinde, sie wurde zum Vorbild für viele andere Gemeinden. Zum Vorbild für viele. In ihrer Treue, in ihrer Standfestigkeit wurde sie zum guten Beispiel für andere Christen. Auch das kann uns helfen, dieser Blick kann uns helfen, dass wir durchhalten in Bedrängnissen, in schwierigen Situationen, weil wir wissen, ja, auch ich kann zum Vorbild werden. Auch ich kann eine Ermutigung sein für andere. Auch du kannst zur Ermutigung werden für andere. Dazu musst du kein Prediger sein. Dazu musst du kein Hauskreisleiter sein oder kein Ältester oder irgendwie sonst etwas. Nein, durch deine Treue zu Gott in den Kämpfen und Herausforderungen, da wirst du zur Ermutigung für andere. Das sollten wir nicht unterschätzen. Diese Kraft des Vorbilds. Auch diese Kraft der, in Anführungszeichen, normalen Vorbilder. Das ist ganz wichtig. Also Paulus ruft uns hier zu. Ne? Gott richtet Recht, ja, das wird kommen. Darum habt Geduld. Habt Geduld jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Seht es als Bewährung, behaltet Gottes Ehre im Blick und bewertet zum Vorbild. Gott richtet Recht, darum habt jetzt Geduld. Gott richtet Recht und es ist etwas Zweites, was wir in den Blick nehmen wollen. Gott richtet Recht, darum bedenkt auch sein Urteil. Gott richtet Recht, darum bedenkt auch sein Urteil. Und jetzt kommen wir schon so ans Eingemachte. Das muss ich jetzt mal hier vorne wegschicken. Wenn Gott eines Tages Gericht übt, dann hat das eine zweifache Folge. Wir lesen davon. Verse 6 und 7. Es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns. Denen, die euch bedrängen, zu vergelten, euch aber Ruhe zu geben mit uns. Was wir sofort merken, hier sind zwei Gruppen. Hier sind zwei Gruppen angesprochen, zwei Gruppen von Menschen angesprochen und je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, hat das Gericht Gottes verschiedene Folgen. Das heißt entweder Bedrängnis und Vergeltung oder es bedeutet für dich Wiedergutmachung und Ruhe. Zwei Folgen. Gottes Gericht, sein Urteil, bringt also so eine ganz große Scheidung zwischen die Menschen, eine große Trennung zwischen die Menschen. da gibt es nur zwei Optionen. Da gibt es nur entweder oder, da gibt es nur links oder rechts, da gibt es nur Heil oder Verdammnis. Jesus selbst hat das auch immer wieder klar gesagt. Ich hätte jetzt hier so mal eine ganze Latte an Schriftstellen mitbringen können. Ich habe mal nur eine jetzt rausgesucht. Matthäus 24, da spricht Jesus, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn er kommt. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Matthäus 24. Also wenn Jesus dereinst als Richter wiederkehrt, dann gibt es nur diese zwei Optionen. Dann gibt es nur Heil oder Verdammnis. Und auf diese zwei Optionen blicken wir mal näher. Zunächst mal auf diese erste Option, dass Gottes Gericht zur Verurteilung, zur Vergeltung führt. Es ist gerecht bei Gott, Vers 6, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus, die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben. Das sind schon harte Worte. Und in diesen harten Worten, die wir gerade auch, sag ich mal, wegen ihrer Deutlichkeit und wegen ihrer Härte auch genauer anschauen wollen, da werden verschiedene Dinge deutlich. Da wird zum einen deutlich, dass Gottes Gericht wie eine Offenbarung ist. Offenbarung heißt ja immer, da wird etwas sichtbar. Da wird irgendwo sozusagen der Vorhang weggezogen. Man kann etwas sehen. Gottes Gericht ist wie eine Offenbarung, ne, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Da wird etwas deutlich. Das heißt, dass diejenigen, die von Gottes Gericht getroffen werden, die verurteilt werden, oftmals gar nicht damit gerechnet haben. Das ist das Tragische auch an dieser Stelle. Da werden Menschen getroffen, die sich dieser Gefahr, in der sie permanent schweben, in der sie schon permanent schwebten ihr ganzes Leben lang, die sich dieser Gefahr gar nicht bewusst gewesen sind. Es ist vielleicht so, wie wenn ja, Arbeiter irgendwelchen Dämpfen ausgesetzt sind, ne, oder chemischen Substanzen ausgesetzt waren über Jahrzehnte. Sowas hat es ja gegeben, auch zu früheren Zeiten vor allen Dingen. Und dann irgendwann werden sie schwer krank und man wundert sich. Und viele Jahre später stellt die Forschung fest, ah, es ist ja giftig, womit die sich die ganze Zeit beschäftigt haben. Über Jahre haben sie sich, also obwohl sie sich es nicht wussten, obwohl sie nicht damit rechneten, sie haben sich selbst gefährdet. Das ist wichtig hier an dieser Stelle. Das ist auch wichtig zu hören für uns, dass wir uns hier warnen lassen an dieser Stelle. Gottes Gericht, das ist wie so eine Offenbarung und es trifft in aller Regel Menschen, die niemals damit gerechnet haben. Weil sie nicht an Gottes Existenz glaubten vielleicht oder weil sie sich selbst für gut genug hielten. Deswegen hier meine eindringliche Bitte, lass dich warnen an dieser Stelle. Und sei aufmerksam an dieser Stelle. Entschuldige auch hier meine deutlichen Worte hier an dieser Stelle, aber es geht um das ewige Leben. Es geht um den ewigen Tod und es ist meine Aufgabe auch und Verantwortung, davon zu sprechen. Setz nicht einfach voraus, das ist wirklich der größte Fehler, den man da machen kann, setz nicht einfach voraus, dass Gottes Gericht dich sowieso niemals treffen wird. Denk nicht einfach, dass du sicher bist. Lass dich warnen. An dieser Stelle bedenke Gottes Urteil, damit es dir nicht passiert, damit du nicht, ja wie aus heiterem Himmel, dereinst von Gottes Gericht getroffen wirst. Es ist wie eine Offenbarung. Eine böse Überraschung, könnten wir auch sagen. Zweitens ist Gottes Gericht auch endgültig, das lesen wir hier auch. Wir lesen vom ewigen Verderben. Es wird also deutlich, an diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Hier ist nichts mehr zu ändern. In diesem Moment, da lässt sich die Weiche nicht mehr anders stellen. Da ist keine Korrektur mehr möglich. Es gibt ein zu spät. Die Offenbarung schreibt uns dazu in Offenbarung 20: Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist echt dramatisch. Und zuletzt, auch das lesen wir hier, dass Gottes Gericht auch allgemein gültig ist. Es gilt nicht nur den üblen Zeitgenossen, die damals den Thessalonichern das Leben wirklich schwer gemacht haben. Es gilt auch nicht nur heute den Fiesen und Bösen, von denen es ja auch genügend gibt. Es ist ein Grundprinzip dieser Welt, das allen Menschen gilt. Wir lesen in Hebräer 9, Vers 27, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Darum, lass dich da warnen. Bedenke das, Gottes Urteil. Es ist eine große Gruppe an Menschen, die eines Tages am Tag des Gerichtes von Gott verurteilt werden wird und damit niemals gerechnet hätte. Das sind Menschen, die sich immer für gut hielten, die dann von sich sagen werden vielleicht, ich war immer ein ehrlicher und freundlicher Mensch. Oder da sind Menschen, die sich engagiert haben und die sagen werden, ich war doch sozial engagiert, ich habe mich eingebracht für das allgemeine Miteinander oder für meine Familie. Das sind Menschen, die Welt voranbringen wollten, die beste Absichten hatten und die vielleicht auf ökologische und soziale Belange großen Wert gelegt haben. Das sind Menschen, die moralisch einen ganz hohen Anspruch hatten, die religiös gewesen sind. Und doch kann es sein, dass du zu dieser ersten Gruppe gehörst, für die Jesu Wiederkehr zum Gericht zu einem ganz schrecklichen Moment wird. Gott richtet recht. Darum, lass dich warnen und bedenke sein Urteil. Komm jetzt zur anderen Gruppe und zum Trost an dieser Stelle. Gott richtet recht, darum lass dich trösten. Lass dich trösten. Gott richtet recht, darum lass dich trösten. Es gibt nämlich auch, liebe Geschwister, einen großen Trost hier in diesen Versen. Ein Trost für alle diejenigen, die zu dieser zweiten Gruppe gehören. Und ich hoffe wirklich, dass das viele sind, dass es ja viele werden von uns hier heute, die zu dieser zweiten Gruppe gehören, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz gesetzt haben, die sich dadurch mit Gott versöhnt wissen, die dadurch wissen, ich bin mit Gott im Reinen. Ich habe durch Gnade und Glauben Sündenvergebung empfangen und ich halte das fest. Und dieser Gruppe wird hier etwas sehr Trostreiches gesagt. Wir lesen nochmal Vers 6 und Vers 7. Denn es ist gerecht, bei Gott mit Bedrängnis zu vergelten, denen, die euch bedrängen. Erste Gruppe, haben wir eben drüber nachgedacht. Euch aber, zweite Gruppe, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Was wird uns hier versprochen? Im Grunde schließen wir hier an den Vers, den wir zum Beginn des Gottesdienstes gehört haben. Du magst angefochten sein, du magst richtig herausgefordert sein, du magst belächelt werden, ausgegrenzt sein, benachteiligt werden oder vielleicht steckst du sonst wie drin in existenziellen Schwierigkeiten, du hast Sorgen, du hast Kummer, du hast Nöte. Aber was auch immer dich beschwert, dir wird Ruhe gegeben. Dir wird Ruhe gegeben. Und zwar nicht nur ein verlängertes Wochenende, was auch schon nett sein mag, sondern dir wird ewige Ruhe gegeben. Ich habe auch so gedacht, ähnlich so, glaube ich, wie Sebastian, Ruhe. Ne? Das ist erstmal ja etwas ganz Positives. Also wenn man das so hört, Ruhe. Es hört sich schon einfach gut an. Das ist auch etwas, wonach man eine große Sehnsucht hat. Also ich kenne das jedenfalls, diese Sehnsucht einfach nach Ruhe. Und gerade dann, wenn wir sehr herausgefordert sind. Und ich glaube, das kennen ja auch viele von uns, dass wir herausgefordert sind, einen vollen Alltag haben, viele Verpflichtungen haben, durch Arbeit, durch Familie. Dann gibt es immer wieder noch zusätzliche Termine. Man denkt dann mal, jetzt müssten sie mal vorbei sein, aber nein, dann kommen wieder neue, zusätzliche Termine beim Arzt, in einem Verein, eine Fortbildung, das Auto in die Werkstatt bringen, was weiß ich, ne? Ständig kommt irgendwas. Und ist etwas los und es wird einfach voll und es ist überhaupt keine Ruhe. Wie sehr sehnt man sich da nicht einfach nach Ruhe? Vielleicht gerade jetzt im Sommer, wo das Wetter schön ist. Einfach mal in den Garten setzen und Ruhe haben. Keinen Anforderungen entsprechen müssen, keine Telefonate entgegennehmen, kein Termin, einfach nur Ruhe. Klingt schon gut. Und ja, ich wünsche euch das für die Ferien. Aber wir wissen, das ist immer nur eine bedingte und eine begrenzte Ruhe. Und so glaube ich, wie viel mehr werden sich, ja, Geschwister nach dieser endzeitlichen Ruhe sehen, nach dieser wirklichen Ruhe sehen, wenn sie in diesem Leben als Gläubige so viel Leid durchleben müssen. Wenn sie verfolgt werden, wenn sie ausgegrenzt sind, wenn sie Krankheit ertragen müssen, wenn sie durch schwere Schicksale einfach nur belastet sind. Und da sagt uns hier Gottes Wort, lass dich trösten, dir wird Ruhe gegeben, dir wird Ruhe gegeben. Und wir lesen es in der Offenbarung auch. Ich hörte eine Stimme, Offenbarung 14, Vers 13, ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das ist die Verheißung für alle diejenigen, die zu Jesus Christus gehören. Für alle diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Für dich bedeutet die Ankunft unseres Herrn Jesus zum Gericht keine Unsicherheit, keine Angst, nichts Dramatisches. Für dich bedeutet es Ruhe. Ruhe. Gott richtet Recht. Darum lass dich trösten. Dir wird Ruhe gegeben werden. Ruhe. Ein letzter, vierter Gedanke. Gott richtet Recht. Darum gebührt ihm die Ehre. Es geht so in den letzten beiden Versen. Wir werfen darauf nochmal einen Blick. Vers 11 und Vers 12 ist das, um diese Ehre Gottes. Paulus betet für die Thessalonicher. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also Gottes Gericht verschafft den ehemals Bedrängten, wir haben das eben betrachtet, Ruhe. Alle Verfolgung, alle Schwierigkeiten sind passé. Sie haben ein Ende. Darauf haben sie gewartet, darauf haben sie gehofft und nun ist es soweit. Denn dann, wenn uns Ruhe geschenkt ist, dann steht alleine nur noch der im Mittelpunkt, der uns diese Ruhe verschafft hat, der uns auch hindurchgebracht hat durch die ganzen Höhen und auch Tiefen des Lebens, Jesus Christus und Gott, unser Vater. Er empfängt dann von uns, die wir ihm geglaubt haben, die wir unser Vertrauen trotz mancher Nachteile auf ihn gesetzt haben, er empfängt dann von uns Bewunderung und Ehre. Gott richtet Recht. Darum gebührt ihm die Ehre. Aber diese Sicht, dass Gott uns Ruhe geben wird, wollen wir auch schon jetzt mitnehmen, die wollen wir auch schon jetzt so einnehmen. Und wir wollen schon jetzt ihn, der uns so viel schenkt und der uns noch mehr schenken wird, der uns das noch verspricht, wir wollen schon jetzt ehren und verherrlichen. Paulus betet das, dass Gott vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft. Er betet darum, dass Frucht wächst, dass Frucht entsteht. Leben wir so, dass unser Lebenswandel Gott Ehre macht, schon jetzt. Und der Heilige Geist, der in uns lebt, der wird das in uns bewirken. Das Werk des Glaubens wird in Kraft geschehen, so heißt es hier. Also durch Gottes Kraft, durch seinen Heiligen Geist getan werden. In Kraft. Machen auch wir das zu unserem Anliegen, dass Gottes Werk in uns und durch uns getan wird in seiner Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Darum richtet Gott. Darum richtet Gott Recht, damit seine Gerechtigkeit gepriesen wird, damit seine Güte gelobt wird, damit sein Erbarmen mit den Seinen, ja, gerühmt wird. Und damit die Seinen in Dankbarkeit ihrem Herrn durch ihr Leben und in alle Ewigkeit ihn verherrlichen. Gott richtet Recht. Darum gebührt ihm die Ehre. Also wir kommen zum Schluss. Gott richtet Recht. Er wird richten. Er wird kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten, wie es im Apostolikum heißt. Gott richtet Recht. Darum habt Geduld. Habt Geduld jetzt in allen Schwierigkeiten und Bedrängnissen, die euch momentan belasten. Nehmt sie mit einem anderen Blick wahr. Gott richtet Recht, darum bedenke auch sein Urteil. Es wird eine Offenbarung sein. Es wird für viele eine unangenehme Überraschung sein. Bedenke das. Bedenke sein Urteil. Setz nicht einfach voraus, dass du damit nichts zu tun haben wirst. Gott richtet Recht, darum lass dich trösten. Dir wird Ruhe gegeben. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wird dir Ruhe gegeben. Du darfst das wissen. Du gehst hinzu auf diese endzeitliche Ruhe, auf diese vollkommene Ruhe bei Jesus. Und Gott richtet Recht, darum gebührt ihm die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.